Herzlich willkommen zum Online-Kongress Ja zur sanften und orgasmischen Geburt. Erkenne, wie selbstbestimmte Geburten dein Familienleben prägen. Schön, dass auch du heute wieder mit dabei bist, um für dich herauszufinden, wozu du in deinem Leben mit vollem Körperbewusstsein Ja sagen möchtest. Es ist mir heute eine ganz besondere Ehre, mit Katharina Zebert sprechen zu dürfen. Katharina, du hast meinen vollsten Respekt dafür, was du bereits in diese Welt geboren hast, damit wir Frauen tief in unserer Seele wieder Heilung und Frieden finden können. Daher ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute dir Zeit nimmst für dieses Gespräch und herzlich willkommen.
Ich danke dir, Selina, von ganzem Herzen. Danke, danke, danke für die Einladung und für alle, mit denen wir jetzt hier sind. Danke, tausend Dank.
Sehr gerne, danke dir. Und noch ein paar Worte zu deiner Person, liebe Katharina. Du bist Heilpraktikerin, Wegbegleiterin, Lehrerin, Autorin, Heilungs- und Friedenaktivistin, Lebens-, Liebes- und Glücksforscherin und allzeit Lernende beim Zentrum für Tiefenheilung. Du bietest Heilungs- und Ermächtigungskreise, Seminare, Ausbildungen und Urmuttercamps für Frauen an, hast das Format des Wildgans-Frauenflugkreises entwickelt und bildest Frauen zu Kreisleiterinnen aus. Dein Fokus ist die Heilung in der Tiefe der Seele, wo wir wieder erinnern, wer wir wirklich sind, bereit sind, alle Schatten zu integrieren und unsere wahre Schönheit, Größe, Würde zu leben, um Schöpferinnen, Heldinnen unseres Lebens und Wirkens zu sein, zum Wohle von uns und allen Wesen, denn erst dann fühlen wir uns, im Leben, in der Welt und im Universum in guten Händen. Ich finde das wunderschön geschrieben, liebe Katharina, gefällt mir wirklich mega. Und hier möchte ich vielleicht gleich mit der ersten Frage starten. Was ist dir so wichtig, dass du die Heilung in der Tiefe der Frauenseele so als Fokus nimmst von deinem Leben und deiner Arbeit?
Ich danke dir, Selina. Ja, was mir da so unbeschreiblich wichtig ist, ist natürlich insbesondere das, was aus meinem ganz eigenen Erfahren herausgewachsen ist. Ich bin ja groß geworden in einer Zeit, ich bin 1966 geboren. Und da war es ganz klar, dass Mädchen deutlich weniger Rechte haben als Jungs, deutlich mehr Pflichten haben als Jungs, dass Frauen und Mütter sehr viel weniger Rechte haben als Männer und sehr viel mehr Pflichten haben als Männer und Väter. Und das ist mir schon als kleines Mädchen nicht nur aufgefallen, sondern auch aufgestoßen. Das hat mich betrübt gemacht, das hat mich bedrückt, das hat in mir eine ganz große Rebellion auch hervorgerufen. Also ich war schon immer eine Beobachterin meiner Umwelt und habe nach innen geschaut, in mich hinein, was macht es, was ich da sehe und was würde ich mir wünschen zu sehen, beziehungsweise was würde der Wahrheit entsprechen. Auf eine Art bin ich deswegen auch so eine Forscherin geworden, eine Glücksforscherin, eine Liebesforscherin. Was damit zu tun hat, dass ich mir wirklich immer die Frage gestellt habe, ist das, was ich da sehe, die Wahrheit? Und die Verwirklichung der Wahrheit, oder ist es das nicht? Und was ich auf diesem Weg einfach erfahren durfte, ist, dass sich immer dann, wenn sich Wahrheit verwirklicht, dass sich in uns ein tiefes Gefühl von Erfülltsein, von Friede, von Zufriedenheit, von Sättigung einstellt. Also so ein Gefühl, wie es ein Baby hat, wenn es wirklich an einer liebenden Mutterbrust trinken darf. Und wenn es danach dann satt und müde, glücklich in den Schlaf fällt. Und dieses Seelengefühl, was wir uns alle mit diesem Bild so gut auch vorstellen können, was uns so ein deutliches Bild vermittelt, wie es sich anfühlt, wirklich in der Tiefe der Seele erfüllt zu sein, ich habe mich immer auf die Suche dessen gemacht. Und was ich auf dieser Suche gefunden habe, die Antworten, die ich gefunden habe, und ich lebe weiterhin in Fragen. Es ist nicht so, dass ich da am Ende aller Weisheit angekommen bin. Aber die Antworten, die ich bisher gefunden habe, war, dass es nur allen gut gehen kann, wenn das Weibliche geehrt wird. Und wenn das Weibliche und insbesondere das Mütterliche in das Zentrum rückt. Und zwar für Frauen wie auch für Männer. Wenn diese Qualität des Nährens, des Hütens, der Fürsorge, des Mitgefühls, der Liebe, die Qualität für sich und andere einen geborgenen Raum zu schaffen, in dem wir selbst und andere blühen, wachsen, grünen und gedeihen können. Wenn diese Qualität gelebt wird und wenn diese Qualität insbesondere unterstützt wird, dann passiert etwas, dass wir wirklich wie in einem Mutterboden ankommen und anfangen, blühend zu gedeihen. Und blühend zu gedeihen heißt tatsächlich, und das finde ich ein wunderschönes Bild für das, was uns inne liegt, dass wir wirklich wie eine, sagen wir mal, tausendblättrige Lotusblüte uns Blütenblatt um Blütenblatt entfalten im Laufe unseres Lebens, beziehungsweise entfalten können. Und dass jedes neue Blütenblatt uns noch mehr Einblick schenkt in die Medizin, die uns innewohnt. Und dass wir diese Medizin deswegen auch nie vorher benennen können, sondern immer erst rückblickend sehen können. Da ist das aus mir erwachsen, da ist das aus mir erwachsen, da ist das aus mir geboren worden. Da habe ich diese Früchte hervorgebracht. Oh, und das ist auch noch, diese Facette gilt es in mir auch noch zu leben, zu nähren. Und weil all das mit dem Weiblichen zu tun hat, nämlich mit dem heiligen Weiblichen. Und wenn ich vom Weiblichen spreche, spreche ich immer vom heiligen Weiblichen. Das mag ich gleich dazu sagen. Da muss ich nicht immer beides sozusagen zusammen erwähnen. Wenn ich vom heiligen Weiblichen spreche, spreche ich immer von dieser Qualität, die allen Wesen innewohnt und in allen Wesen gelebt und insbesondere auch erweckt werden möchte. Und wenn diese heilige weibliche Qualität in uns erweckt wird, dann gehen damit ganz, ganz viele Wunder einher. Also zunächst mal das Wunder dessen, dass wir liebevoll mit uns selbst sind. Das ist das ganz große Wunder. Weil wir sind ja nun wir kommen ja nun aus einer Zeit, die jetzt zwar an ihrem Ende sich befindet, aber immer noch sehr, sehr aktuell ist, aktueller denn je in ihrem letzten Aufbäumen, nämlich dass sie alles Lebendige unterdrückt. Alles, was sinnlich ist, alles, was ekstatisch, orgasmisch, lebendig, freudvoll, bunt, vielfältig ist, unterdrückt wird, dass es normiert wird und dass wir normiert werden oder zumindest versucht wird, uns zu normieren. Und das heilige Weibliche ist alles andere als das. Das heilige Weibliche unterstützt jede Form von Ausdruck von Einzigartigkeit und führt all diese Ausdrucksformen von Einzigartigkeit zusammen in einem großen Kreis, wo jede Facette geehrt und gefeiert wird und willkommen ist und geliebt ist. Und sobald dieses Weibliche wieder in den Mittelpunkt drückt, deswegen spreche ich auch nicht von Matriarchat, sondern von Matrifokalität, wo das Weibliche, das Mütterliche im Zentrum ist, wo es von allen gesehen und geehrt wird als die Kraft, die Leben gibt, Leben nährt, Leben hütet und auch das Leben nimmt. Ja, es gehören alle Facetten dazu. Das Weibliche weiß darum, wann die Zeit ist, etwas zu empfangen, etwas auszutragen oder auch nicht komplett auszutragen. Das Weibliche weiß, wann es Zeit ist, etwas zu gebären, wann es Zeit ist, etwas zu nähren und auch wann es Zeit ist, etwas wieder in den Ursprung zurückzubringen, um Neuem das ausgetragen, empfangen, ausgetragen, geboren, genährt und gehütet werden will, Raum zu geben. Und sobald dieses Weibliche zurückkehrt, sobald wir das in uns erwecken und erinnern und leben, stellt sich sofort das heilige Männliche an dessen Seite. Das heißt, es ist ein Prozess, der in ganz organischer Weise stattfindet. Und natürlicherweise ist es so, dass das Weibliche zuerst kommt. Das hat nichts mit Hierarchie zu tun, das ist ganz wichtig. Wir kommen ja jetzt aus einer Zeit, in der wir gelernt haben, in Hierarchien zu denken und in Wertigkeiten zu denken, wo manche Dinge mehr gelten als andere, insbesondere auch was die Geschlechter anbelangt. und deren Qualitäten, die ihnen zugesprochen werden. Und organischerweise ist es natürlich so, alles wird aus dem Weiblichen geboren. Punkt. Das ist eine schlichte Tatsache. Und das hat nichts mit Hierarchie zu tun, das hat auch nichts mit mehr Macht zu tun, sondern das hat etwas mit Miteinander zu tun. Denn das heilige Weibliche weiß um diese zyklischen Kräfte und bewegt sich in diesen zyklischen Kräften. Deswegen ist das heilige Weibliche auch eine bewegende Kraft. Das ist eine Kraft, die Veränderung sucht, weil sie darum weiß, dass der Lebensfluss nur dann lebendig bleibt, wenn er nicht gestaut wird, sondern wenn er frei fließen kann und wenn er durch alle Landschaften fließen kann, die es da gibt. Und das sind mal enge Schluchten, also bezogen auf Phasen in unserem Leben, wo es schmerzhaft ist und schwierig ist, wo wir durch Herausforderungen gehen, um an ihnen zu wachsen. Und es gibt natürlich Phasen, wo dieser Fluss ein großes, breites Flussbett ist und sanft das Wasser dahin strömt und ganz ruhig durch die Lande fließt. Und dieses Weibliche und diese Bewegung, die das Weibliche braucht, um das heilige Feuer zu hüten, von dem sich das heilige Weibliche nährt, das wird von dem heiligen Männlichen gehütet. Das heißt, das heilige Männliche ist eine hütende, beständige Kraft, die einen Raum erschafft, in dem die Bewegung, in dem dieses Zyklische, dass das Weibliche, wenn es in seiner freien Entfaltung sein kann, entfaltet, indem das einen sicheren Rahmen und einen sicheren Ort findet und einen liebevollen Ort. Ja? Also eine Energie herrscht da vom heiligen Männlichen in Bezug auf das heilige Weibliche, die unbeschreiblich liebevoll, voller Wohlwollen, voller Dankbarkeit, dass diese Energie stattfindet, dass es diese Energie überhaupt gibt und auch voller Demut. Ja, das ist eine Ehrerbietung, diesen Raum halten zu dürfen für die Entfaltung des Lebens und des Sterbens. Ja, also all der zyklischen Vorgänge. Und da können wir sehen, was das für ein unbeschreiblich fruchtbares Miteinander ist. Und sobald wir das heilige Weibliche also in uns nähren, findet ganz, ganz viel Wertschätzung statt. Wertschätzung für alles, was ist. Wertschätzung für das Weibliche und was es hervorbringt und auch wieder zurückträgt. Und Wertschätzung für das heilige Männliche, dass diese heiligen Vorgänge Leben zu geben und dann auch letztlich Leben zu nehmen, behütend umfängt. Und diese Ehrerbietung und diese Wertschätzung und diese Freude und die Lebendigkeit und wirklich auch die Sinnlichkeit, die Ekstase, die Freude, die darin liegt, das ist der Grund, weshalb es so wichtig ist, dass wir das Weibliche nähren. Und weil wir jetzt beispielsweise in einem Frauenkreis, wenn wir zusammenkommen, weil wir dann uns tatsächlich in dieser Weise überhaupt zum ersten Mal oft erfahren können, wenn nämlich die Umstände, unter denen wir normalerweise zusammenkommen in unserer derzeitigen noch Gesellschaft, oft nicht fördern, dass wir wirklich aus dem Herzen sprechen können, dass uns zugehört wird, dass wir auch den Raum haben, sprechen zu können, was vom Herzen gesprochen werden möchte. Auch gerne mit Pausen dazwischen, ohne unterbrochen zu werden. Dass das, was wir sagen, gewertschätzt wird, indem es uns gespiegelt wird, indem uns dafür gedankt wird, dass wir wirklich in einem Raum zusammenkommen, wo wir einander darin unterstützen, unserem Herzen zu lauschen und aus unserem Herzen zu sprechen, uns zu zeigen und gesehen zu werden. Und das erweckt auf eine Art eine ganz archaische oder viele archaische Erinnerungen in uns. Die erste natürlich an diejenige, dass wir schon immer als Menschen archaischerweise im Kreis saßen und Geschichten geteilt haben, die uns gezeigt haben, ich bin nicht alleine mit dieser Erfahrung. Und das ist ganz besonders wichtig, wenn es um Themen geht, die im Normalfall aus der Mitte unserer Noch-Gesellschaft verbannt sind. Und dazu gehört zum Beispiel die Geburt und dazu gehört auch das Sterben. Dazu gehört auch Sinnlichkeit und Sexualität. Dazu gehört Schmerz und Kummer. Dazu gehören Herausforderungen. Ja, wir haben gelernt auf eine Art, dass wir in unserer Gesellschaft dann was gelten, wenn wir möglichst glatt sind, wenn wir perfekt funktionieren, wenn wir dem absoluten Idealbild entsprechen, dessen, was in unserer Gesellschaft erfolgreich ist oder als Erfolg gilt. Und alles andere, was sich jenseits dessen abspielt, und das ist das Eigentliche, was ja zählt und was Geschichten und Lebenslinien ausmacht, was Erfahrung ausmacht, was Weisheit ausmacht und was, wenn wir diese Geschichten teilen, Verbundenheit ausmacht, das findet im Kreis statt. Und wenn wir in dieser Weise zusammenkommen und Geschichten teilen und dadurch, dass wir Frauen ja noch viel, viel intensiver mit allem, was mit Leben und Tod zusammenhängt, konfrontiert sind, dadurch, dass wir ein Leben empfangen, Leben austragen, Leben gebären können und in all dem theoretisch auch mit dem Tod sozusagen konfrontiert sind, nämlich tatsächlich mit der realen Möglichkeit, dass er eintreten kann, sei es bei dem Kind, das wir empfangen und das möglicherweise wir nicht ganz austragen, sei es bei während der Schwangerschaft für uns und unser Kind, sei es während der Geburt oder auch danach. Und dadurch sind wir viel, viel näher dran an allem, was auf eine Art eine Verbindung zwischen dem Irdischen und dem Kosmischen ist. Ja, wir Frauen haben ja und alle weiblichen Wesen in dieser Welt. Ja, auch weibliche Tiere und auch weibliche Pflanzen, wobei es bei denen ja ein bisschen anders ist als bei Tieren und Menschen. Aber die weibliche Ausformung des Lebens hat ja diese einzigartige Qualität und Fähigkeit und Fertigkeit, dass eine Seele empfangen werden kann und in etwas Irdisches hineingebracht werden kann, was eine konkrete, manifestierte, verwirklichte, verkörperte Form hat, die dann hier auf Erden leben kann. Ja, das ist was unbeschreiblich Heiliges, wenn wir uns das so vorstellen. Ja, das ist keine Maschine und keine Fabrik, die da stattfindet. So, okay, da tust du ein bisschen Ei und ein bisschen Spermium zusammen und dann kommt ein Kind dabei heraus. Es ist was ganz, ganz Heiliges, was da stattfindet. Und die Entscheidung, ob es stattfindet und in welcher Weise es stattfindet, die wird auf einer ganz anderen Ebene getroffen als auf der unseres Verstandes, wo wir vielleicht sagen können, okay, jetzt hören wir vielleicht auf zu verhüten und öffnen uns dafür, dass wir schwanger werden können. Das ist eine Ebene, die da über Leben und Tod entscheidet, die tatsächlich auch eine Verkörperung des heiligen Weiblichen in uns ist. Also beispielsweise unsere Eizelle ist nicht nur die größte Zelle unseres Körpers, die einzige Zelle unserer Körperin, die wir wirklich mit bloßem Auge überhaupt erkennen können, weil sie so umfangreich und so ein großes Depot ist für diese ersten Vorgänge der Zellteilung, die dann stattfinden, wenn eine Befruchtung stattgefunden hat, sondern die Eizelle verfügt auch über eine Weisheit, die größer als alles ist, was wir jemals mit dem Verstand umfassen könnten. Der Eizelle wohnt die Weisheit inne, dass sie entscheidet, a, ob sie sich öffnet für ein Spermium und b, für welches Spermium. Das heißt, da können 1 Million Spermien um diese Eizelle herum sich bemühen, von dieser Eizelle akzeptiert und empfangen zu werden. Wenn die Eizelle nicht will, passiert es nicht. Und die Eizelle wählt welches Spermium und dann zieht sie es in ihr Innerstes hinein. Das heißt, die Version, die wir gelernt haben, dass das schnellste Spermium gewinnt und sich dann in die Eizelle hineinbohrt, ist natürlich die patriarchale Vorstellung. Und längst wissen wir, dass es diese Female Choice, so wird es genannt, dass die entscheidet, ob ein Spermium und welches tatsächlich dann mit wem die Eizelle verschmelzen möchte. Das heißt, es ist eine ganz andere Ebene, die diese Entscheidung trifft und die eine weise Wahl trifft. Nämlich sowohl die weise Wahl, wenn es nicht zu einer Befruchtung kommt, als auch die weise Wahl, wenn es zu einer Befruchtung kommt, dass genau es so gemeint ist, wie es geschieht. Und das ist auch wichtig, weil wir in einer Welt leben, wo wir sehr, sehr selektiv geworden sind, wo wir meinen, über Untersuchungen vorab, pränatal, also vorgeburtlich, feststellen zu können, welche Eigenschaften vorhanden sind und welche nicht, und dann eventuell daraufhin eine Entscheidung zu treffen, ob ein Leben lebenswert ist oder nicht. Diese Entscheidung hat eigentlich unsere Eizelle längst getroffen und unsere Körperin längst getroffen. Denn es gibt auch durchaus die Möglichkeit, dass ein Paar zusammenkommt Und beide produzieren, in Anführungsstrichen produzieren, ja, gesundes Spermium und gesunde Eier, und es kommt zu keiner Befruchtung. Ja, das hat also nichts mit schlechter Qualität oder sowas zu tun, was wir oft glauben, sondern tatsächlich, weil da eine Ebene entscheidet, die viel weiser ist. Und auf dieser Ebene, und da komme ich jetzt in den Kreis zurück, und weshalb das Weibliche so wichtig ist, dass wir das stärken. Wenn wir das Weibliche stärken, wird automatisch das Männliche gestärkt. Wenn wir das Weibliche stärken, wird automatisch die Gemeinschaft gestärkt. Das Weibliche schaut immer auf die Gemeinschaft. Das Weibliche schaut immer auf das Wohl aller. Und das Wohl aller heißt auch das eigene Wohl. Ja? Das Weibliche weiß, dass deswegen kann eine Schwangerschaft auch nur sehr, sehr schwer ausgetragen werden, wenn eine Frau nicht gesund ist und wenn eine Frau über zu wenig Reserven zum Beispiel verfügt. Ja? Das heilige Weibliche weiß, was es braucht, damit es allen gut geht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Qualität in uns nähren, weil wir jetzt gelernt haben, dass es zwar wichtig sei, sich um andere zu kümmern, aber dass es ebenso wenig wichtig und egoistisch und egozentrisch und überhaupt, also unglaublich narzisstisch sei, wenn wir uns um uns gut kümmern. Und das heilige Weibliche weiß einfach, wenn es einen nährenden Mutterboden gibt, nur dann kann ich gedeihen. Und nur wenn ich gedeihe, kann ich Früchte hervorbringen und kann Samen hervorbringen, die wiederum andere nähren. Das heißt, diese Spaltung, die im Patriarchat durchgeführt wurde, ja, es ist ja im Patriarchalen, was ja immer ein hierarchisches System ist, ja. Das heißt, ein Geschlecht herrscht. Die, die viel Geld haben, herrschen, die, die viel Macht haben, wollen noch mehr Macht haben, unterdrücken noch mehr, um die Macht aufrechtzuerhalten und so weiter und so fort. Das ist ein Gewaltherrschaftssystem. Und in diesem Gewaltherrschaftssystem dient einfach die Devise, dass wenn je mehr du spaltest, desto mehr Macht kannst du ausüben über andere. Weil wenn sie abgetrennt sind von sich und anderen, dann werden sie abhängig. Und wenn sie abhängig sind, dann kannst du sie manipulieren, dann haben sie Angst, dann sind sie verfügbar für alle möglichen Formen von Beeinflussung. Und sobald wir das Weibliche nähern, dem Weiblichen wohnt das Verbindende inne, das Einende inne, das, was die Gemeinschaft ausmacht, das, was Familie ausmacht. Und mit Familie meine ich jetzt nicht nur das Modell Mutter, Vater, Kinder, sondern wirklich das große Bild der einen Regenbogenfamilie, zu der alle Wesen gehören. Und wenn wir dieses Weibliche stärken, dann dient es allen und dann eint es alle und dann stärkt es alle und es ermächtigt alle. Und das ist eine Folge, die wir sehen können, die so voller Medizin ist. Das heißt, in dem Moment, als eine der ersten ganz natürlichen und organischen Konsequenzen, die wir feststellen können, wenn wir im Kreis zusammenkommen, unter Frauen, unter Männern und irgendwann dann auch in gemischten Kreisen, wenn diese Muster, denen wir jetzt nachfolgen, nicht mehr so stark sind, wie sie jetzt sind. Denn sobald in einen Männerkreis eine Frau reinkommt, verhalten sich die Männer anders, als sie es natürlicherweise tun, wenn sie unter sich sind. Und genau dasselbe gilt für Frauenkreise. Sobald ein Mann da mit drin ist, greifen einfach noch die patriarchalen Muster. Und deswegen ist es auch so wichtig und so ermächtigend, wenn Männer unter sich zusammenkommen und Frauen unter sich zusammenkommen. Und normalerweise ist die Reihenfolge so, dass erst die Frauen zusammenkommen und dann die Männer Lust bekommen, sowas auch zu haben und sich dann im besten Falle auch zusammentun in Kreisen. Und diese organische Folge, von der ich eben schon gesprochen hatte, wenn wir so im Kreis zusammenkommen, ist eine unbeschreibliche Ermächtigung. Und zwar einfach aus dem Grund, weil so viele Parameter im Kreis und in der Schwesternschaft, in dem Miteinander, ja, unter Männern entsteht auch, wenn sie unter sich sind und im Kreis sind, aus dem Herzen sprechen, sich wirklich zeigen dürfen, entsteht auch sofort Brüderlichkeit. Ja, das heißt, uns Menschen wohnt eine Sehnsucht inne, uns zu verbinden. Und in dem Moment, wo uns das ermöglicht wird, einfach zum Beispiel mit schlichten Vereinbarungen, wie wir zusammenkommen, dass wir ehrend und respektvoll miteinander zusammenkommen, dass es zum Beispiel einen Redegegenstand gibt, der ermöglicht, dass wir einander wirklich zuhören und nur zuhören. Und erst dann sprechen, wenn der Redegegenstand in unseren Händen ist. Und dass wir das, was wir hören, auch im Kreis behalten, dass es also sicher ist im Kreis und nicht dann irgendwo herausgetragen wird oder zerpflückt wird oder analysiert wird oder Ratschläge gegeben werden. Wenn wir so ganz einfache Vereinbarungen treffen, dann kommen wir an eine Erinnerung, dass wir, wie ich vorhin schon gesagt hatte, schon immer so zusammensaßen. Und die Geschichten, die wir da hören, und zwar sowohl von uns selbst, das ist was ganz Magisches. Ich sitze jetzt seit so vielen Jahren im Kreis. Und das ist wirklich für mich jedes Mal wieder Magie, wenn ich im Kreis sitze, der Redegegenstand in meinen Händen ist und ich meinen eigenen Worten lauschen darf und ich erstaunt bin, was aus mir herauskommt, was in dem Augenblick in diesem Kreis mit dieser Frage oder Einladung zu dieser Rederunde gesagt werden möchte, beigetragen werden möchte. Und ich habe so unendlich viele Aha-Erlebnisse schon gehabt, so viele Erfahrungen, dass mir Erkenntnisse zuteil wurden, weil es die Möglichkeit gab, in einem solchen Rahmen über mich Dinge zu erfahren und über andere Dinge zu erfahren und über das Leben an sich Dinge zu erfahren. Wenn wir im Kreis sitzen, dann sind ja, sagen wir mal, 10 Menschen sind im Kreis und ich bin eine von diesen 10 Menschen oder du bist eine von diesen 10 Menschen oder wir beide, Selina, du und ich, sind Teil dieser 10 Menschen. Dann gibt es neben uns 9 weitere, deren Erfahrungen und Erkenntnissen und Weisheit und Lebenslinien und Lebensflüssen wir lauschen dürfen. Und das macht es so unglaublich kostbar. Und das führt natürlich dazu, dass insbesondere Dinge, die ansonsten in unserer Gesellschaft ausgeklammert sind und tabu sind, ob das eben Geburt oder Tod ist, oder all die anderen Dinge, die ich vorhin schon angeführt hatte, sobald wir uns darüber austauschen, stellen wir fest, oh, ich bin nicht alleine. Und das ist schon mal die erste Ermächtigung, ja, mit diesem Gefühl, ich bin alleine und ich bin die Einzige, die dieses Phänomen kennt und wahrscheinlich muss ich mich furchtbar dafür schämen, dass ich dieses Phänomen kenne. Das wird sofort relativiert im Kreis. Ich mache immer was ganz Einfaches gerne im Kreis, gerade wenn es um Themen geht, die eventuell auch mit Schuld oder mit Scham einhergehen können oder mit dem Gefühl, oh, ich glaube, ich bin die Einzige. In dem Moment frage ich dann oft gerne, wer kennt es noch im Kreis? Und wenn dann nahezu alle Hände nach oben gehen, dann ist es wie wenn von allen was abfällt, und zwar tatsächlich wie eine Maske abfällt, die man vorher aufrechterhalten hat von, naja, wahrscheinlich muss ich mich mit dem verstecken. Und plötzlich sehen wir, oh, wir alle kennen diese Erfahrung. Und es wird mit einem Mal so selbstverständlich, dass wir menschlich sind. Und das ist fantastisch. Und genauso geht es natürlich auch mit den Geschichten rund um Empfängnis, um Schwangerschaft, um das Thema, ein Kind eventuell zu verlieren, um das Thema, ein Kind zu gebären. Ja, wie ist es denn, ein Kind zu gebären? Wie ist es, ein Kind in Steißlage zu gebären? Wie ist es, ein Kind zu gebären, das die Nabelschnur um den Hals hat und dessen Herztöne aussetzen? Wie ist es überhaupt, wenn ich schwanger werden will und es klappt nicht? Wie fühlt sich diese Traurigkeit und diese Enttäuschung, dieses Hoffen und Bangen und Warten und wieder enttäuscht werden an? Und wenn wir diese Geschichten teilen können und wenn wir hören, dass eine Schwester sagt, ich habe das auch durchlebt, oder dass eine Schwester sagt, meine beste Freundin hat das auch durchlebt. Und wenn wir auf eine Art erkennen können, all diese Geschichten einen uns allein dadurch, dass wir Frauen sind und auch unabhängig davon, ob wir dieselbe Erfahrung in diesem Leben miteinander teilen oder nicht. Wir alle kennen sie, weil wir ja hunderte und tausende unterschiedlichste Leben schon geführt haben. Und von daher ist dieses Gefühl der Verbundenheit so ein unbeschreiblich ermächtigendes Gefühl. Und ermächtigend, und das ist jetzt ganz wichtig, und da komme ich jetzt auch an den Anfang zurück, und auf deine Frage. Ermächtigend heißt nicht, dass wir uns über andere stellen, sondern ermächtigend heißt, ich stelle mich als die, die ich bin, an meinen Platz in dieser Welt und bin bereit, ihn auszufüllen mit all dem, was mir innewohnt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Weibliche in uns nähren, weil in dem Moment, wo das Weibliche genährt wird, geschieht diese Ermächtigung. Und in dem Moment, wo diese Ermächtigung geschieht und auch wenn wir spüren, da gibt es Schwestern, die Herz an Herz, Schulter an Schulter, Hand in Hand mit uns stehen, die uns zurufen, wenn wir an einer Wegstrecke angekommen sind, die Mut von uns verlangt und die uns anfeuern und die sagen, ich bin bei dir, die uns segnen, die wohlwollend auf uns schauen, die uns die Hand reichen und sagen, Schwester, kann ich dich in irgendeiner Weise unterstützen? Ich weiß, wie herausfordernd diese Wegstrecke ist. Und ich habe es auch schon erlebt und ich mag dir die Hand reichen. Ich glaube, ich kann dir erzählen, wie es mir damals gelungen ist, eine Brücke über diesen Abgrund zu bauen, der sich anfühlt, als könnte es eine tödliche Grube sein. Aber es ist möglich, eine Brücke zu bauen. Ja, und deswegen ist es so wichtig, weil wir an dieser Stelle unbeschreiblich lebendig werden. Denn alles, was wir unterdrücken, alles, was wir ausschließen, alles, was wir ausgrenzen, alles, worüber wir uns nicht austauschen, weil wir uns eventuell damit alleine fühlen und schuldig fühlen oder schämen oder was auch immer. All das kostet uns ständig Energie. Und in dem Moment, wo wir darüber sprechen können, wo wir uns austauschen können, wo wir erkennen, dass wir nicht allein sind mit dieser Erfahrung und dass an dieser Erfahrung alles andere als Schuld oder Scham klebt, sondern es einfach eine menschliche Erfahrung ist, eine Facette menschlicher Erfahrung ist. In dem Moment fällt all das ab, was wir vorher versucht haben, als Make-up, als Pickel-Abdeck-Möglichkeit drüber zu reiben. In dem Moment, wo das abfällt, steht unsere Energie uns selbst und unsere Entfaltung, unsere Freude, unsere Sinnlichkeit, unserem orgasmischen Sein und Wirken zur Verfügung. Und das ist es, worum es geht. Selina, habe ich deine Frage damit beantwortet?
Also du hast nicht nur diese Frage beantwortet, sondern du hast mir x Fragen beantwortet, die ich dir sowieso gerne gestellt hätte. Und du bist in einem solchen wundervollen Fluss gewesen, dass es einfach nur eine absolute Wonne war, dir hier hinhören zu dürfen. Also ein mega, mega Geschenk, was du uns bis jetzt schon einfach mit auf den Weg gegeben hast. Vielen Dank dafür, liebe Katharina. Das war
Gerne,
wirklich
gerne.
großartig. Und es ist natürlich, du hast ganz viele Punkte angesprochen. Also versuche ich gerade einfach jetzt etwas rauszupicken, das jetzt präsent ist. Und zwar, ich habe ja gerade gestern, ist das so witzig, habe ich ein Video aufgenommen bezüglich die Vision, die ich empfangen habe für die wieder gesunde Geburtskultur, die ich so sehe, die ich wirklich so fühle, die mich wirklich mit Wärme erfüllt, also auch mit Respekt, auch mit Demut, sage ich ganz ehrlich. Und da geht es darum, dass wirklich in dem Sinne eben weg von diesem Patriarchat hin zu Frauenkreisen, hin zu Schwesternschaft, um eigentlich im Kreise von der heiligen Weiblichkeit überhaupt die Geburt vorzubereiten und die Schwangerschaft zu erleben. Wie siehst du das? Wie wird das? Also es wird ja noch nicht wirklich gelebt, aber wie wichtig ist es, dass wir das in die Welt initiieren?
Also zunächst mal, Selina, ich habe so Gänsehaut bekommen, als du erzählt hast, dass du diese Vision hast. Wenn ich Gänsehaut bekomme, ist es immer ein Zeichen dafür, dass die Wahrheit gesprochen wird, die Wahrheit, die sich verwirklichen will. Und ich kann dir nur zustimmen und ich kann dir nur freudig zustimmen. Denn ich habe jetzt mehrmals erleben dürfen, dass Teilnehmende aus meiner Frauenkreisleiterinnen-Ausbildung schwanger wurden im Laufe der Ausbildung und ihr Kind zur Welt gebracht haben im Laufe der Ausbildung. Und jede Einzelne hat im Kreis geteilt, was es für ein unbeschreibliches Geschenk für sie ist, dass wir während der Schwangerschaft sie als Schwestern begleitet haben, dass wir sie als Schwangere und Mutter und ihr Kind gesegnet haben, dass wir die Geburt und die Schwangerschaft gesegnet haben, dass wir auch die Empfängnis gesegnet haben, dass wir während der Geburt an ihrer Seite waren. Zum Teil kam es vor, dass tatsächlich körperlich Schwestern anwesend sein durften und jedes Mal auf jeden Fall auch energetisch. Und es ist so, in meinen Augen ist es wirklich die heilige Form des Gebärens, die wir brauchen. Es ist natürlich schön, dass in den letzten 20, 30, 40 Jahren es möglich war, dass die Väter bei der Geburt dabei waren. Aber ganz im Ernst, ein Mann hat keine Ahnung, was es bedeutet, ein Kind zu gebären. Und die meisten Frauen und inklusive mir auch erleben, dass die Männer meistens vollkommen hilflos sind, und dass es eher an der Frau ist, den Männern dann auch noch vielleicht zu erklären, was jetzt gut tun würde. Eine Frau weiß das oft ganz intuitiv. Und deswegen ist das Beisammensein mit Frauen während der Geburt was unbeschreiblich Nährendes und Schönes. Und zwar unabhängig davon, ob die Frauen, die anwesend sind bei der Geburt, auch schon Kinder geboren haben oder nicht. Eine Frau weiß, was ihre Schwester braucht. Eine Frau kann auch viel selbstbewusster eine Schwester zum Beispiel berühren während der Geburt, weil sie viel inniger und intensiver fühlt, wie sich ihre Schwester wohl gerade fühlen muss und ob jetzt eine Hand, die aufgelegt wird auf die Stirn oder eine Hand, die über den Kopf streicht oder eine Hand, die sich auf den Rücken hinten legt oder ein kaltes oder ein heißes Handtuch bringt oder ein Lied anstimmt oder mit der Gebärenden atmet oder mit ihr singt oder für sie singt. Oder ob es die Möglichkeit ist, dass die Frau während der Schwangerschaft mit ihren Schwestern hinlauschen kann, was das Lied ihres Kindes ist, was der Name ihres Kindes ist, was die Energie ihres Kindes ist. Und mit den Schwestern gemeinsam dann dieses Lied zu singen, die Energie ihres Kindes zu teilen, zu feiern, zu ehren, Mandalas zu malen, die das repräsentieren, eine Kreismitte zu gestalten, die das Ganze wohlwollend und segnend begleitet. Die Schwangere in die Kreismitte, oder wir haben das beim letzten Mal machen dürfen, und eine unserer Schwestern hat jetzt zur letzten Vollmondin ihr Kind geboren, ihr drittes Kind geboren in unserem Kreis. Und als wir das letzte Mal im Kreis zusammen waren, wir haben neben uns im Kreis immer einen Platz, den nennen wir die Erdkuhle. Und diese Erdkuhle ist ein Platz, so wie ihn Tiere aufsuchen, wenn sie einen besonders geborgenen Platz brauchen, weil sie sich nicht besonders wohlfühlen oder einfach Rückzug brauchen oder Ruhe brauchen oder einfach die Verbindung zu Großmutter Erde brauchen, dass jede Schwester sich jederzeit in diese Erdkuhle legen kann, weiterhin Teil des Kreises ist und dass sie auch darum bitten kann, dass andere Schwestern sich zum Beispiel zu ihr legen können, dass sie ihr die Hand halten oder sie in den Arm nehmen können oder wie auch immer, ganz so, wie die Frau es wünscht. Und unsere schwangere Schwester hat sich in die Mitte der Erdkuhle gelegt und wir durften alle uns zu ihr legen und durften unsere Hände auflegen und durften sie und ihr Kind und die Geburt segnen. Und wir haben einen Rosenquarz gesegnet, den eine Schwester mitgebracht hatte, damit er sie während der Geburt begleiten kann. Und tatsächlich trug sie dann während der gesamten Geburt den Rosenquarz bei sich mit all unseren Segnungen für sie und ihr Kind. Und es sind so viele Segnungen während der Geburt geschehen. Es ist so viel Gnade geschehen und so viel Schönheit geschehen. Und sie hat uns erzählt, dass sie uns so an ihrer Seite gespürt hat. Und dass es sie so getragen hat durch die ganze Schwangerschaft und Geburt, dass sie all das mit uns teilen und erleben und erfahren durfte. Und von daher ist für mich wirklich Geburt im Kreis von liebenden Schwestern das wahrscheinlich Schönste, was man sich vorstellen kann. Also die Geburt meiner Tochter ist ja nun schon fast 30 Jahre her, 29 Jahre her. Damals hatten wir eine wundervoll schöne Geburt. Aber wenn ich mir vorstelle, dass da Schwestern dabei gewesen wären, das wäre also unvorstellbar schön gewesen. Unvorstellbar schön gewesen. Das ist ein Geschenk, das kann man mit Worten, glaube ich, gar nicht beschreiben. Und diese Vision, und da kommen mir sofort spontan Bilder. Das müssten Räume sein, die rund sind. Vielleicht so wie ich habe meine Frau gesehen, die hat tatsächlich ein rundes Lehmhaus in Österreich erschaffen
Ich
für
glaube es.
Gebärende. Genau. Und das ist für mich wirklich Inbegriff von schöner Geburt. Also ein Ort, der gesund ist, der harmonisch ist in Farben und Formen. Ein Ort, wo Menschen mit dabei sein können, die das Ganze begleiten, liebevoll begleiten, ehrerbietend begleiten. Ja, das ist so ein großes, heiliges Geschehen. Und es ist so eine Gnade, die da geschieht. Also, das ist wie beim Sterben auch. Zeugin, Begleitende dieser Gnade sein zu dürfen, ist ein Segen, den man mit Worten nicht umfassen und beschreiben kann und ausdrücken kann. Und von daher braucht es diese heiligen Orte. Und Geburt ist definitiv kein Platz, der irgendwo in einer klinisch sterilen Umgebung stattfinden sollte und irgendwo, sondern das ist ein Geschehen, das braucht Wärme, das braucht Geborgenheit, das braucht Liebe, das braucht Stille und Frieden, das braucht die Möglichkeit, dass sich die Frau vollständig entspannen kann, dass sie sich geborgen und sicher fühlt, dass sie sich aufgehoben fühlt, dass alles dem Fluss folgen kann, so wie einfach jede Geburt vollständig einzigartig ist. Ja, das ist ja kein Geschehen, das man irgendwie takten könnte oder vorhersagen könnte. Es ist was ganz, ganz Einzigartiges, jede einzelne Geburt. Und Frauen, die mehrere Kinder haben, so wie du, Selina, wissen, dass jede Geburt vollkommen einzigartig ist, weil sie abhängig ist von der Persönlichkeit des Kindes, von dem Geburtszeitpunkt, von den Umständen, von dem Stand der Mondin, von allem, was damit hineinspielt. Und es ist ein großes kosmisches Geschehen. Und ähnlich wie beim Sterben, also wenn jemand schon Sterbende begleitet hat, ich hatte die große Gnade, dass ich das schon mehrmals tun durfte, da öffnen sich wirklich die Himmel. Und da hören wir, wenn wir mit den inneren Ohren hinhören, da hören wir wirklich kosmische Klänge, die erklingen. Und da ergießt sich ein Segen von Liebe auf diesen Prozess, der da stattfindet, des Wechselns von einer Dimension in die andere. Und Geburt ist nichts anderes. Und die Möglichkeit, das zu unterstützen, das ist von so unbeschreiblicher Schönheit. Und dafür Orte zu schaffen und die Möglichkeit eben, dass Schwestern dabei sein können, dass möglicherweise auch die leibliche Schwester dabei sein kann, wenn da ein gutes Verhältnis ist, dass die leibliche Mutter dabei sein kann, wenn da ein gutes Verhältnis ist. Was ist das für ein Segen? Ich glaube, das ist das Schönste, was sich eine Frau vorstellen kann. Und was dann passiert, und das ist das Allerschönste, ist, dass all diese Menschen, die diese Geburt so begleiten dürfen, der Mutter auch was abnehmen können, von Anfang an auch das Kind in ihre Gemeinschaft aufnehmen, sich auch als Tanten, als Großmütter für dieses Kind wahrnehmen. Und das ist das, was ich vorhin auch mit der matrifokalen Ausrichtung meinte. Die mütterlich zentrierte Gesellschaft, in die wir jetzt auch wieder hineingehen, sorgt einfach dafür, dass die Frau nicht nur während der Schwangerschaft und der Geburt, dass sie da in Gemeinschaft sein kann, sondern dass sie auch nach der Geburt in Gemeinschaft aufgehoben ist. Dass auch auf die Mutter geschaut wird. Ja? Eine Geburt ist ein unglaublich großes körperliches, psychisches, emotionales, seelisches Ereignis. Es ist ein Ereignis, das auf allen Ebenen alles verändert. Und eine Frau braucht nach dieser Geburt Zeit für sich, Zeit für ihr Kind. Und da ist es wundervoll. In matrifokalen Gesellschaften wird die Frau über Wochen von allem aus ihrem Clan versorgt, liebevoll versorgt. Und sie wird gefeiert. Und sie darf einfach nur sich selbst und ihrem Kind widmen. Und für alles andere ist gesorgt. Und das sind Möglichkeiten, die wir erschaffen müssen. Das sind Inseln, die wir erschaffen müssen, die ganz automatisch auch damit einhergehen, dass unsere gesamte Gesellschaft sich neu formieren wird, dass wir in Gemeinschaften wieder leben werden, dass wir gemeinsam auch wieder Land beackern werden, dass wir Orte schaffen, an denen wir uns alle wohlfühlen in allen Altersstufen. Und das ist das, was wir brauchen. Und das zu unterstützen ist unbeschreiblich schön und wichtig und kostbar. Und wenn wir da in irgendeiner Weise dazu beitragen, dann ist natürlich auch das, was diese Kinder erleben während der Schwangerschaft, wenn sie so durch die ganze Schwangerschaft liebend begleitet werden vom ganzen Umfeld, von der ganzen Gemeinschaft. Und wenn die Schwangerschaft so stattfindet, was da die Kinder von vornherein mitbringen, an eingebettet sein, an Gefühl, dass sie willkommen sind, dass sie geliebt sind, dass es ein Geschenk ist, dass sie da sind und dass sie als Geschenk willkommen geheißen werden und als Geschenk gesehen werden. Und dass wir mit solchen Kindern, die so geboren werden, erleben wir auch ganz, ganz andere Dinge. Die blicken ganz anders in die Welt, weil sie nicht mehr durch diese, also Angst macht blind. Und wenn die Schwangerschaft und die Geburt sehr stark von Angstmomenten durchdrungen ist oder eben nicht frei und orgasmisch und ekstatisch und selbstbestimmt in ihrem ganz eigenen und einzigartigen Fluss stattfinden kann, wenn also zum Beispiel Wehenhemmer oder Wehenförderer gegeben werden oder wenn eingegriffen wird, in welcher Form auch immer. Allein dadurch oft ja schon, dass eine Frau sich überhaupt auf den Weg macht, um irgendwo in eine Klinik zu gehen. Ja, und allein das ist für viele Geburten schon ein ganz großes Unterbrechungsmomentum, wo danach dann erst langsam, langsam, langsam hoffentlich und in sozusagen die Geburt sich überhaupt wieder fortsetzen kann. Also wenn wir Geburten in dieser Weise unterstützen und Schwangerschaften und auch die Empfängnisse in dieser Weise unterstützen, dann ist es ein ganz anderer Lebensbeginn. Und dieser ganz andere Lebensbeginn ist genauso ein nährender Mutterboden, von dem ich vorhin gesprochen hatte, auf dem man glücklich gedeihen kann. Denn wir wissen alle, wie es ist, wenn man in diese Welt hineingeboren wird und erstmal an den Füßen hochgenommen und geschüttelt und gemessen wird und auf eine kalte Waagschale gelegt wird. Also all das, was ich beispielsweise und Menschen halt in meiner Generation, ich weiß nicht, ob du es auch noch so erlebt hast, Selina. Wunderbar.
Mit sich selber oder mit den Geburten von meinen Mädels?
Nein, mit deiner eigenen Geburt.
Meine Geburt war leider auch noch so. Aber
Ja,
ja.
genau. Und dann weißt du, gell, das ist erstmal, also damit hat man sein Leben lang im Grunde genommen zu tun, dass man da erstmal durch diese ganzen Schichten, die sich da drauf gelegt haben von, oh Gott, bin ich richtig und oh Gott, bin ich falsch und oh, bin ich überhaupt geliebt, ja, durch all diese Dinge durchgeht. Und bei den meisten Menschen hat es Jahrzehnte gebraucht, bis sie da durchdrungen sind und diese Schichten von Angst und nicht genug sein und nicht geliebt sein und nicht willkommen sein, ablegen konnten, um die Wahrheit in sich zu entdecken, dass sie tatsächlich Liebe sind. Und wenn Kinder so geboren werden, wie vermutlich deine Kinder, Selina, und die Kinder eben von die in einem solchen Rahmen und Raum, in einer solchen liebenden Gemeinschaft empfangen, ausgetragen, geboren und großgezogen werden, ins Leben hinein begleitet werden, in ihrer Medizin unterstützt und genährt werden, wo alle Begleitenden, die um dieses Kind herum sind, auf das Kind schauen und nicht alles an dem Modell Kleinfamilie hängt, das ja völlig damit überfordert ist, dann wird es wundervoll schön, wundervoll schön. Danke, dass du dazu beiträgst.
Ja, sehr gerne. Also mich berührt das einfach so tief. Also auch liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, es ist wirklich, wir haben nicht über die Vision, die ich empfangen habe, gesprochen. Doch es fühlt sich jetzt so an, jetzt wo wir dieses Interview aufnehmen, als hättest du in meine Vision reinblicken können. Du sprichst aus meiner Vision heraus und das erfüllt mich mit einer solchen wirklich Demut, weil du hast mir das Wundervolles gesagt, ganz am Anfang des Interviews und vorher hast du gesagt, du warst so eine Rebellin und du hast einfach immer so geschaut, was ist es, du hast beobachtet und du hast die Antworten im Innen gesucht. Und das ist so etwas, wo ich mir denke, das ist dieses Geschenk, wo ich eben unserer Welt einfach auch wünsche, dass wir das erkennen können, dass wir stehen an einem Scheidepunkt. Und eben, leider Gottes müssen wir noch und wir entscheiden. Und ich wünsche mir, wir kippen wirklich so, wir lassen uns fallen in die Schwesternschaft, in diese Frauenkreise, weil nur schon alleine, was du jetzt an Horizont geöffnet hast mit Geburtsmandalas, mit einem Geburtslied, das ist so etwas so Natürliches, aber ist heutzutage so fremd, weil wir mit dem anderen, mit diesem patriarchalen System, das einfach noch hier ist, so abgelenkt werden. Und ich meine, hier vielleicht, um die Frage wirklich jetzt zu stellen, so in dem Sinne, du bist ja auch, du scheust es nicht, in die Tiefen der Seelen einzutauchen, eben Schattenthemen auch wirklich anzuschauen und zu beleuchten. Und ich persönlich denke, damit wir eben orgasmisch und so ekstatisch gebären können, führt kein Weg vorbei, dass wir uns in den Schatten hineingeben. Und du hast jetzt schon sehr, sehr vieles beleuchtet, liebe Katharina. Doch kannst du nochmals irgendwie einen attraktiven Grund für die Frauen liefern, warum es so wertvoll ist, in Frauenkreisen und in Schwesterschaften sich diesen Schattenthemen hinzugeben weil es einfach einfacher ist, die dann zu lösen.
Oh, von Herzen gerne, von Herzen gerne. Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, gell, dass es so viele Themen gibt, die mit Schuld und Scham behaftet sind.
Genau.
Schuld und Scham trifft uns als Frauen allein dadurch, dass wir in einer weiblichen Körperin geboren wurden, natürlich auch dadurch, dass wir dieses kollektive Erbe tragen. Das kollektive Erbe, dass Frauen verbrannt wurden, dass Frauen ausgeschlossen wurden, wenn sie Weisheit in sich trugen, wenn sie Hebammen waren zum Beispiel, wenn sie über Kräuter Bescheid wussten, Kräuter, die auch dazu führen, dass eine Frau ihre Empfängnisfähigkeit selbst regulieren kann, ja. Auch das zählt ja dazu, ja. Das heilige weibliche Wissen weiß wirklich darum, was, wann, wie in bester Weise geschehen kann. Und dieses heilige weibliche Wissen hat auch eine unglaublich große, trägt eine unglaublich große Freiheit in sich. Und all das wurde natürlich in diesen letzten 6.500 Jahren, und deswegen, ich nehme an, das ist der Grund dafür gewesen, warum das Patriarchat in Anführungsstrichen so einen Siegeszug angetreten hat. In dem Moment, wo entdeckt wurde, wie auch immer es irgendwann mal begonnen hat, ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie das Patriarchat kam und was der Auslöser dafür war, dass es kam. Aber in irgendeiner Weise muss es mit einem Funken von nicht genug einhergegangen sein. Und da entfalte ich jetzt die Antwort auf deine Frage, Selina. Dieser Funke des nicht genug wurde im Patriarchat ständig genährt, weil derjenige ist, der uns überhaupt ermöglicht, dass wir regierbar werden. Also, dass uns jemand sagen kann, wer wir sein müssten, wie wir richtig sein müssten und wie wir falsch sind. Und dieses nicht genug, das ist es, was mit Scham einhergeht. Und wir tragen das alle in uns. Und das ist das Schöne, wenn wir jetzt hier alle, die jetzt gerade dieses Gespräch anschauen, sehen könnten und würden fragen, kennst du dieses Gefühl, nicht genug zu sein? Dann würden wir alle Hände sehen, weil wir das alle in uns tragen. Das ist die urweibliche Wunde. Und die urweibliche Wunde ist die urmenschliche Wunde. Und ich nenne sie die urweibliche Wunde, weil es diejenige ist, die verletzt wurde in dem Moment, wo das Patriarchat kam, mit diesem Du bist nicht genug. Und diese Wunde ist mit so viel Scham besetzt, dass wir uns oft, weil wir ja auch uns für die Scham, die wir empfinden, so schämen, dass wir das alles so von uns weghalten und so unterdrücken, dass wir an der Stelle oft gar nicht mehr wissen, dass all diese Dinge in uns sind und dass wir ständig Energie aufwenden, um das zu unterdrücken, um es nicht zuzulassen, zu spüren, weil es schmerzhaft ist. Scham zu fühlen und sich schuldig zu fühlen, ist unglaublich schmerzhaft, tut uns weh und wir merken es auch daran, dass es uns unglaublich Energie zieht. Und in unserer Gesellschaft, wo ja wir gewöhnt sind, eine perfekte Maske zu tragen, in jetziger Zeit in doppelter Hinsicht, ist es natürlich so, dass wir, weil wir diese Maske tragen, uns nicht mal mehr bewusst sind, was unterhalb dieser Maske ist, weil wir gewöhnt sind, nur noch auf die Maske zu schauen und nur noch die Maske zu sehen. Und wenn wir im Schwesternkreis zusammenkommen und da ist es, und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Diejenige, die einen Kreis initiiert, schafft auf eine Art den heiligen Raum, den dieser Kreis ermöglicht. Das heißt, je weiter diese Frau, ich spreche jetzt einfach von Frauenkreisen, ich meine aber selbstverständlich auch in selber Weise Männerkreise und gemischte Kreise. Aber diejenige, die den Kreis initiiert, wenn die auf sich mit Mitgefühl blickt an diesen Punkten, wenn die in sich eine Weite immer wieder finden kann an den Themen und Punkten, wo es eigentlich eng wird, wo es eigentlich schamvoll verschwiegen werden könnte oder verborgen werden könnte, wenn sie dort diese Weite schafft, und zwar ganz einfach, indem sie über ihre eigenen Schampunkte spricht, es ausspricht. Ja, wir machen zum Beispiel in unserem in unserer Frauenkreisleiterinnenausbildung leite ich oft das Blockwochenende, wo es tatsächlich um Ermächtigung und Heilung geht, mit einer Schamrunde ein. Und diese Schamrunde ist so fantastisch, weil wir wirklich sehen, alle kennen das. Und diese Schamrunde ist nichts anderes als wir erzählen uns Geschichten, in dem Fall meistens Geschichten über Frau sein, die mit Scham behaftet sind. Also beispielsweise ist es dir auch schon mal passiert, dass du irgendwo bist zu Besuch und deine Blutung beginnt und alle sehen es, weil es durch deine Hose durchblutet oder auf den Stuhl, auf dem du saßt oder wie auch immer. Und nahezu jede Frau kennt es. Ja, natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Ja, das ist ein Thema, das uns alle Frauen verbindet. Und wir alle wissen, wie es sich anfühlt, wenn die Blutung unvorhergesehen kommt, überraschend kommt. Und wir einfach plötzlich in unserem eigenen Blut sitzen und es vielleicht auch irgendwo sichtbar wird. Und allein die Tatsache, solche Dinge auszusprechen und dann in die Runde zu fragen, wer kennt es noch? Und dann die ganzen Hände zu sehen, weil nahezu jede Einzelne das kennt, die jemals geblutet hat in ihrem Leben, bringt eine unbeschreibliche Befreiung. Und am Ende dieser Schamrunde oder am Ende auch jeder einzelnen Mitteilung schauen wir so wie in unseren inneren Korb von Dingen, Erfahrungen, die zu uns gehören. Und dann machen wir immer so eine Übung aus dem Ho'oponopono, die ich sehr liebe. Also wir stellen uns einen Korb vor, in dem all diese Erfahrungen sind, angenehme Erfahrungen wie auch unangenehme Erfahrungen. Und dann sagen wir so, ja, all das gehört zu mir und ich liebe mich mit all dem. Und ich danke mir dafür, dass ich mich offen damit zeige. Und ich danke dir, Schwester, dass du dich offen damit zeigst. In dieser Runde wird unbeschreiblich viel gelacht. In dieser Runde lösen sich unbeschreiblich viele Hüllen, die wir uns zugelegt haben, von Perfektsein. Und wir Frauen haben uns sehr, sehr viel mehr Hüllen von Perfektsein zugelegt, als es Männer oder Jungs jemals mussten. Einfach weil auf uns sehr, sehr viele Anforderungen liegen, wie wir zu sein hätten, damit wir brav sind, damit wir richtig sind, damit wir gut genug aussehen, damit wir uns angemessen verhalten und so weiter und so fort. Und am Ende dieser Schamrunde ist das gesamte Wochenende geöffnet für einen Austausch, der so offen und so verbunden und so tief ist. Und das ist Schwesternschaft, die sich sofort herstellt, einfach über gemeinschaftlich geteilte Erfahrungen, die nahezu jede kennt. Und eine Frau, die eine dieser Erfahrungen noch nicht kennt, weiß ab da, dass es eine Möglichkeit ist und dass es auch ihr in irgendeiner Weise widerfahren kann. Und dann weiß sie, dass es Schwestern gibt, die das auch kennen. Und dann kann man es mit Humor nehmen. Und allein das ist eine Möglichkeit, unbeschreiblich viel zu heilen an dieser Stelle. Und dann gibt es aber noch natürlich wirklich diese Situationen, wo wir auch im Kreis immer mal wieder konfrontiert sind. Das ist ganz natürlich, eben zum Beispiel mit der Wunde, ich bin nicht genug. Ich fühle mich nicht geliebt. Da ist eine Situation in meinem Leben, die das in mir auslöst. Ich bin als Schülerin ausgeschlossen worden oder meine Kolleginnen mobben mich oder über mich wird schlecht gesprochen und es tut mir so weh. Oder meine Familie hat kein Verständnis für meinen Weg. Mein Partner, meine Partnerin respektiert nicht, was ich an dieser Stelle zum Ausdruck bringen möchte. Ja, das sind alles Dinge, die im Kreis geteilt werden können, die auch sicher im Kreis sind, weil wir vereinbaren, dass nichts, was im Kreis geteilt wird, außerhalb des Kreises geteilt wird, beziehungsweise dass alles, was im Kreis geteilt wird, im Kreis bleibt. Und dadurch kann Heilung geschehen. In dem Moment, wo wir mit Liebe und Mitgefühl auf Dinge blicken, die uns eigentlich unangenehm sind, die wir eigentlich weghaben wollen, die wir im Grunde genommen möglicherweise mit niemandem jemals teilen würden. Ich habe in jedem Frauenkreis erlebe ich nahezu jedes Mal, dass mindestens eine Frau sagt, das habe ich noch nie jemandem erzählt, was ich jetzt mit euch geteilt habe. Und das schafft eine Verbundenheit, die so tief und so warm und so geborgen ist, weil wir wirklich sein dürfen, genau so wie wir sind. Und weil wir genau in jedem Augenblick mit allem, was ist, geliebt werden damit und angenommen sind damit. Das heißt, wir erleben das Gegenteil von dem, was wir in unserer Gesellschaft kennen, dass wir dann nicht mehr gemocht werden oder ausgeschlossen werden oder eben, sobald wir über irgendetwas sprechen würden, keinen Platz mehr hätten in der Gemeinschaft. Im Kreis haben wir genau mit diesen Dingen Platz. Und deswegen geschieht genau das, was du anfangs auch vorgelesen hattest, was ich über die Art und Weise unseres gemeinsamen Wirkens, wenn wir zusammenkommen, geschrieben habe, dann fühlen wir uns mit einem Mal in uns in guten Händen, in unserem Leben in guten Händen, in der Welt in guten Händen und im Universum in guten Händen. Das heißt, auf diese Art und Weise wandelt sich unsere Weltsicht von der Einstellung und der Haltung und auch der Vorsicht, dass das Universum grundsätzlich ein feindseliges ist und wir vorsichtig sein müssten. Und wir kommen zurück in eine innere Haltung, die dem eines gesunden, glücklichen und geborgen aufwachsenden Kindes gleicht. Nämlich die Haltung, dass das Universum, die Welt, unser Umfeld und wir uns selbst uns wohlgesonnen sind. Dass da ganz viel Liebe fließt, dass ganz viel Mitgefühl ist, dass es ein geborgenes Nest gibt, in dem wir so, wie wir sind, willkommen sind, geliebt sind, umfangen sind von einer liebenden, hütenden Kraft, die uns nicht drängt, die uns aber einlädt, zu wachsen, in unsere ganze Kraft hineinzuwachsen und uns immer mehr zu entfalten. Also die eine so großmütterliche Qualität hat. Das ist im Grunde genommen die Qualität der Muttergöttin, die uns sowohl fördert, also alles bietet, was wir brauchen, um geborgen aufwachsen und sein und uns fühlen zu können, die uns aber auch gleichzeitig fordert und sagt, ich weiß, in dir liegt noch mehr und ich lade dich ein, über das Vertraute und allzu Bekannte hinauszuschauen und so wie du eben mit deiner Vision, Selina, und jenseits dessen, was jetzt ist, eine Wahrheit zu spüren, die sich verwirklichen will und kann durch dich. Und dadurch, dass du sie siehst, kannst du heraustreten aus deiner Komfortzone und dazu beitragen, dass sie sich verwirklicht. Ja, ich habe mal was ganz wundervoll Schönes gehört und das mag ich jetzt gerne teilen, gerade auch in Bezug auf diese schöne Vision, Selina, die du da hast. Irgendwann mal habe ich gehört, dass jemand gesagt hat, und ich fand es so schön, so wundervoll schön, weil das gilt für uns alle. Der Kosmos spricht ja ständig zu uns. Ja, und die Geschichte war, die Beethovens Fünfte, die ist sozusagen aus dem Kosmos zu Großmutter Erde hingeflossen. Und dann saß da Beethoven und in dem Moment war er bereit, sie zu hören und konnte sie niederschreiben. Und so ist es mit jeder Vision, die wir bekommen. Im Grunde genommen fließt sie uns aus der Sphäre unserer Seelenheimat zu. Und diejenigen, die sie empfangen, sind diejenigen, die alles in sich tragen und auch alle Mittel, Kräfte und Wesen an ihrer Seite zur Verfügung haben, diese Vision zu verwirklichen. Und von daher, wir tragen alles so viel Medizin in uns und so viele Möglichkeiten und wir sind so geführt und behütet auf diesem Weg, dass auch alles, was jemals in uns hochkommt als eine Emotion, die sich bezieht auf vergangene und verletzende Ereignisse und Erfahrungen in diesem und im anderen Leben, dass die immer dann hochkommen, wenn alles bereit ist. Das ist immer eine perfekte Choreografie. Die kommt nie zum falschen Zeitpunkt, sondern immer genau zum richtigen Zeitpunkt. Und wenn wir uns dann, und das ist jetzt was wirklich wundervoll Schönes, mit mütterlicher Kraft, und da haben wir sie wieder, diese mütterliche Kraft, mit der mütterlichen Kraft des heiligen Weiblichen, mit dieser Schmerzwelle, die in uns aufsteigt, hinsetzen und dem lauschen, was da ist. Wir müssen überhaupt nicht wissen, woher es kommt. Da geht es nicht um Analyse. Da geht es auch nicht darum zu erfahren, ah, das war damals und da ist das und das passiert und dann habe ich so und so geantwortet. Nein, nein, nein. Das Mütterliche spürt einfach. Das Mütterliche ist einfach da mit dem, was ist. Und nimmt es wie ein weinendes Kind in den Arm und lauscht dem Kind. Ja? Das Mütterliche nimmt nicht das Kind und schüttelt es und sagt, oh, und jetzt ist schon wieder gut, ist schon wieder gut und hei, 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 sondern das Mütterliche nimmt das Kind und lauscht ihm und will wissen, was ist, aber nicht im Sinne von verstandesmäßig wissen, sondern öffnet ihr Herz für dieses Kind, um dem Schmerz, mit dem Schmerz zu sein. Und in dem Moment, wo wir mit dem Schmerz sind, heilt er schon. Und wenn wir lange genug mit dem Schmerz so sitzen, dann wandelt er sich in Liebe, dann schmilzt er wie Schnee in der Sonne. Und genau das passiert im Kreis. Wenn wir da den Redegegenstand haben und eine Schwester kann eine schmerzhafte Geschichte erzählen und ihr wird zugehört und sie kann zwischendurch pausieren, sie kann weinen, sie kann schweigen und sie kann sich Zeit lassen, bis alles gesagt oder geweint oder geschluchzt oder wie auch immer zum Auszug gekommen ist. Und alle hören zu. Und am Ende ihres Redebeitrages sagen ihre Schwestern, ich fühle dich, ich höre dich. Deine Weisheit, deine Erfahrung trage ich ab sofort in meinem Herzen und ich ehre dich und deine Erfahrung und ich ehre dich und den Mut, dass du diese Erfahrung mit mir geteilt hast und ich ehre dich, dass du diese menschliche Erfahrung mir möglich machst und dass du mir zeigst, dass ich auch mich zeigen darf mit meinem Schmerz. All das ist so heilsam. Da brauchen wir gar nicht viele Mittel und Möglichkeiten, die es natürlich auch gibt. Eine davon würde ich gerne auch mit deinen Kongressteilnehmerinnen als Geschenk teilen, mit allen, die jetzt hier sind. Das ist, ich liebe mich in meine Wahrheit zurück. Das ist tatsächlich diese mütterliche Kraft, die wir einsetzen dürfen, um mit egal was in uns hochkommt, was sich zeigt, was schmerzhaft ist und in irgendeiner Weise nicht im Feld der Liebe angesiedelt ist, sondern irgendwo aus der Angst kommt, aus dem Gefühl von nicht genügend sein, getriggert wird durch irgendetwas oder irgendjemanden, mit dem dann in mütterlicher Ausrichtung zu sitzen, sodass es heilen kann und es zuletzt an unsere Brust zu nehmen und uns dann wieder zu vereinigen und miteinander wieder eins zu werden und es vollständig zu integrieren. Das ist die mütterliche Kraft, das ist die weibliche Kraft, die immer eint, die immer zusammenführt, die immer aus etwas Getrenntem wieder etwas Ganzes macht. Und das geschieht im Kreis ganz, ganz intensiv. Und der kleinste Kreis ist tatsächlich der, den wir mit uns selbst haben. Mhm. Ich mit mir, du mit dir.
Also sowas von, es geht so tief, was du sagst. Und eben darum denke ich mir, dass eben genau in dieser wundervollen, fragilen Zeit auf der Schwangerschaft oder eben dieser Heiligen, wenn wir da einfach im richtigen Milieu sind, dann geschieht Heilung und Ekstase und alles miteinander, ohne dass wir etwas dafür tun müssen, sondern der Raum ist einfach offen, weil wir eben diese geschützten Rahmen kreieren. Und das ist genau das, wovon ich so träume, von, oder diese Vision, die ich sehe. So wird einfach Schwangerschaft einfach zum absoluten Megageschenk. Und die Kinder kriegen genau das mit und machen damit dann weiter, wenn sie auf der Welt sind.
Absolut. Und was da vielleicht noch wichtig ist, ist, als Kind suchen wir uns die Eltern, die ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben, denen, die wir aus anderen Leben mitbringen. Das heißt, wenn wir in der Zeit, wo wir uns auf eine Schwangerschaft vorbereiten und in der Zeit der Schwangerschaft und natürlich danach, auch wenn unser Kind bereits auf der Welt ist, wenn wir in diese Form von Heilung mit uns selbst gehen, heilt es in unserem Kind genauso wie es in unseren Ahnen heilt und Ahnen heilt. Es heilt in alle Richtungen. Und das Interessante ist, dass mit jeder Heilung sich unsere Erbsubstanz verändert und ganzer wird und die Potenzialgene, die wir in uns tragen, überhaupt dann erst auch aktiviert werden können. Und das ist was ganz, ganz Wundervolles, weil wir glauben, wir geben unserem Kind die Erbsubstanz mit und dann bleibt die so. Es ist alles immer in Evolution. Und wenn wir all diese Dinge nutzen, sie in der Zeit vor der Empfängnis, in der Schwangerschaft und nach der Geburt anzuwenden, heilt es für alle Generationen, für die vorhergehenden, die jetzigen und die künftigen. Das heißt, es ist wirklich was ganz, ganz Großes. Und jeder sogenannte kleine Heilungsschritt, jeder einzelne Schritt, den wir in dieser Richtung, in Richtung Verbindung, Verbundenheit, einen und ganz werden machen, ist ein riesengroßer Schritt für das große Ganze.
Ja, also ich kann da gar nicht mehr dazu sagen, weil ich genau so empfinde ich es und genau so sehe ich es. Und deswegen ist für mich dieses Geschenk als Mutter eigenverantwortlich zu sein. Das heißt, ich mache einen Schritt und ich mache es in alle Richtungen, dehnt sich das eben diese Heilung aus. Und das hat mir auch immer Motivation gegeben, mich meinen Schattenthemen zu widmen, weil ich habe es gewusst, ich mache es nicht nur für mich, sondern ich gebe meiner Ahnenlinie Heilung und gleichzeitig eben meinen Kindern, die ich die Welt gebären werde. Und ich hatte es ja damals noch gar nicht.
Also ganz genau. Und das ist, entschuldige bitte, jetzt habe ich dich unterbrochen. Und das ist die Kraft des Heiligen Weiblichen. Sie schaut auf das große Ganze und tut, was getan werden kann und muss.
Genau.
Ja. Genau. Danke.
Danke dir, liebe Katharina. Und ich würde einfach sagen, in Anbetracht der Zeit, damit wir hier auch einfach einen schönen runden Bogen schließen dürfen, möchte ich dir noch das letzte Wort auch geben. Haben wir etwas vergessen, das du wirklich noch jetzt unbedingt mit den Zuschauern teilen möchtest? Dann gebe ich es dir gerne.
Ich möchte einfach sagen, die Welt, in die wir hineingehen und wir werden sie alle vollends noch erleben, ist unbeschreiblich wundervoll schön. Und es lohnt sich so sehr, dass wir jetzt durch dieses Nadelöhr durchgehen. Und dieses Nadelöhr wird uns viele, viele Gelegenheiten schenken, an denen wir Unerlöstes in die Erlösung bringen können, an denen wir Getrenntes und Gespaltenes einen und ganz werden lassen dürfen. Und dann gehen wir ein in dieses Feld der Liebe und dort wird sich eine Welt erschaffen in uns und durch uns und mit uns, die der Himmel auf Erden ist. Und dafür zu gehen, das ist so ein großes Geschenk. Und dafür möchte ich dir, liebe Selina, und uns allen von ganzem und aus tiefstem Herzen danken. Denn das ist pure Gnade.
Absolut.
Danke. Danke,
Ich auch.
danke, danke.
Danke von Herzen für alles. Und ich glaube, dieses Interview alleine darf man sich während der Schwangerschaft mehr und mehr und mehrmals gönnen. Da sind so tiefweise Botschaften drin. Und eben dann wirklich auch einen Schritt weiter zu gehen, um in einen Frauenkreis reinzukommen und das erleben zu dürfen. Ihr findet alles verlinkt unter diesem Interview. Und bitte kontaktiere Katharina. Es ist für mich wirklich die neue Geburtskultur, die ich sehe. Und zwar die Frauenkreise, die einfach alles tragen und alles in Heilung bringen, diese heilige Weiblichkeit. Danke.
Danke, tausend Dank. Danke, Selina, für dein wundervolles Wirken und danke uns allen. Danke, danke, danke. Auch für den Mut, in dieser Zeit hier zu sein. Und nicht nur uns selbst und unsere Kinder und all das, was an Medizin in uns liegt, zu gebären, sondern tatsächlich, dass wir gekommen sind, eine neue Welt zu gebären. Danke.
Gleichfalls, danke dir auch.